Damit
los!
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Bienvenidos al octavo episodio del nuestro Podcast Luz en el Pozo. Das war übrigens Spanisch und ich musste sofort, als ich das mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, also ich kann das ja nicht aus der Kalten, musste ich sofort dran denken an die Sendung mit der Maus. Also da gab es ja immer die Lach- und Sachgeschichten, die gab es einmal sozusagen auf Deutsch und dann gab es immer irgendeine Sprache. Ich fand das als Kind mega. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Zur schon 8. Folge, falls ihr nicht so gut Spanisch versteht. Schön, dass ihr dabei seid. Die Sendung mit der Maus, das kam ja auch gleich. Meine Kinder fragen mich das jetzt noch, wenn wir das angucken. Und Papa, was denkst du, welche Sprache war das?
Es gibt es immer noch.
Das gibt es immer noch, ja. Und meine Kinder nach dem Gottesdienst machen schon immer Stress, weil die Sonntag 11:30 Sendung mit der Maus gucken wollen.
Also ich fand es als Kind wirklich auch cool, obwohl ich da nichts verstanden habe. Also es geht heute rund um Sprachen. Und meine Frage gleich mal zu Beginn an dich, David. Welche Sprachen kannst du denn? Oder kannst du andere Sprachen außer Deutsch und gebrochen Englisch oder kannst du gut Englisch? Bei mir lachen die Kinder immer, als wir jetzt dieses kolumbianische Kind hatten für 5 Monate lang und mit den Eltern sozusagen geskypt haben nach Kolumbien. Da haben wir immer in Englisch gesprochen. Und ich habe meistens so das Zepter an mich gerissen zum Leidwesen meiner Kinder. Also nicht, dass die Bock drauf hatten, aber zum Leidwesen, was bei Englisch betraf. Offensichtlich war es nicht so geil, wie ich es in meiner Erinnerung oder in meinem Gefühl so immer denke von mir. Aber welche Sprachen kannst du denn?
Erzgebirgisch, ganz wichtig. Ich würde sagen, ich kann ganz solide Englisch reden. In Israel habe ich ein Jahr lang fast nur Englisch gesprochen, weil das dort auch so ein internationaler Compound war, wo Leute aus ganz Europa gewohnt haben und auch USA und so. Da war schon Englisch so die Grundsprache. Und dann habe ich noch im Studium Altgriechisch gelernt, aber das ist ja eine Sprache, die man nicht spricht. Also es spricht ja keine Sau, aber es hilft natürlich, um Bibeltexte aus dem Neuen Testament mal in Original zu lesen. Also wir mussten im Studium dann auch Sachen übersetzen aus Altgriechisch, wo ich dachte, ich brauche hier für ein Kapitel einen Tag und Luther hat das irgendwie in das ganze Neue Testament in ein paar Tagen übersetzt. Das ist krank. Genau. Und ja, in Israel habe ich noch so ein paar Brocken Arabisch gelernt, weil wir dort im arabischen Teil gewohnt haben und noch dort immer einkaufen mussten. Genau. Und das war Gold wert. Also da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber so eine gemeinsame Sprache verbindet. Also am Anfang haben uns die Händler übelst übers Ohr gehauen und übelste Wucherpreise verlangt. Und schon wenn man Arabisch sagen konnte, das ist zu viel und ich will nur so und so viel bezahlen, also schon ein paar zahlen zu können, das hat dafür gesorgt, dass man nur noch der Hälfte zahlen musste. Also das war echt krass.
Ja, was ist denn jetzt, das ist zu viel? Kannst du das noch auf Arabisch? Boah, also kannst du noch irgendwas auf Arabisch? Also, keine Ahnung, eine Begrüßung oder?
Ja, zum Beispiel Sabah al-Khair wäre guten Morgen auf Arabisch.
Sabah al-Khair?
Ja. Das ist halt auch so ganz anders als unsere Sprache.
Aus dem Hintergrund kommt das sozusagen, ja. Jetzt nochmal zu deinem Altgriechisch zurück. Kannst du da wirklich noch heute so viel wie zum Studium? Oder merkst du, das ist was jetzt Stück für Stück und nachgelassen hat? Oder nutzt du es tatsächlich immer, wenn du irgendwas inhaltlich vorbereitest, dass du denkst, oh komm, ich lass mal jetzt Altgriechisch aufschlagen und jetzt übersetze ich das mal her aus der kalten Hose?
Also meistens hat man ehrlich gesagt nicht genug Zeit, oder habe ich nicht genug Zeit, bei einer Vorbereitung das noch komplett in Altgriechisch nachzulesen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal zu einer Trauung gepredigt, wo man nur einen Vers quasi hat. Und dann lohnt es sich schon mal, den mal in Griechisch anzugucken. Was bedeutet die Grammatik, die Zeitform, was könnte das Wort noch bedeuten? Ja, aber ich muss mich schon ganz schön neidenken. Also ich kann es wirklich nicht mehr so gut wie zum Studium. Und dadurch, dass man es nicht spricht und nicht anwendet, rostet es halt irgendwie auch ein.
Das heißt, du kannst Deutsch, du kannst Erzgebirgisch, du kannst Englisch ziemlich gut, ein bisschen Altgriechisch oder so lala und relativ schlecht Arabisch. Das wären deine Sprachen.
Das ist eine gute Zusammenfassung. Ich kann in Hebräisch auch noch 3 Sachen sagen, aber das Guten Morgen ist vielleicht? Nicht der Rede wert. Nee, tatsächlich nicht. Zum Beispiel La Toda war ganz wichtig. Nein, danke, wenn man auf dem Markt voll gelabert wurde. Also okay. Toda heißt...
Du musst wissen, mich guckst du jetzt ja fragend an, ich weiß nicht, was Laduta ist.
Okay. Nein, ich habe kurz überlegt, ob es Arabisch oder Hebräisch war, weil das war ja dort auch gefährlich. Wenn man aus Versehen im Arabischen der Hebräisch spricht, mögen die einen nicht mehr und andersrum. Doch okay. Muss man mal gut überlegen, wo man welche Sprache, die man eigentlich nicht kann, spricht.
Genau, bei mir selber ist es vielleicht so, also Englisch, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, in den Augen meiner Kinder kann ich das nicht so gut, aber ich würde behaupten, ich käme damit durch die Welt, so. Na, die werden vielleicht belachen, aber im Zweifel versteht man sich dann doch. Ja, ansonsten, ich habe Lateinisch in der Schule gelernt. Ich habe es Latinum, aber da weiß ich nichts mehr irgendwie. Elefantus, Apropos Big Quad, der Elefant nähert sich.
Das ist ein wichtiger Satz.
Genau, denn den brauchst du im Alter auch öfter. Ja. Beim Thema Sprachen habe ich so gedacht, da gibt es auch so typische Missverständnisse, ne, dass man sich nicht versteht und dann versucht man aber, was dem anderen zu sagen. Mir ist da sofort die Geschichte gekommen. Wir hatten ja, wo der Ukraine-Krieg angefangen hat, haben wir eine Mutter mit 3 Kindern aufgenommen, die Victoria. Und das Einzige, wie wir uns verständigen konnten, weil die konnte noch schlechter Englisch, als meine Kinder von mir behaupten würden. Und deswegen haben wir oft mit so einer App gearbeitet. Also da konntest du praktisch Deutsch reinsprechen.
Ja.
Dann hat die Bill gerödelt und geladen und dann hat die ukrainisch geantwortet. Und so ein richtig typisch krasses Missverständnis war da einmal, dass sie mich gefragt hat, sie hatte den Fußball, der Sohn war irgendwie vom Fußball zurückgekommen und sie hielt den Fußball so in der Hand und saß auf der Bank vorm Haus und hat gefragt, wo sie den Ball hinlegen soll.
Ja.
Und da habe ich einfach reingesprochen in mein Handy, habe gesagt, leg ihn doch einfach hinter dich. Und übersetzt hat das Teil aber, steck ihn dir doch einfach in den Arsch. Also das habe ich natürlich nicht sofort gemerkt, sondern sie fing dann an zu lachen und schaute mich fragend an, was ich jetzt damit konkret meine. Ja. Hat es mir dann nochmal gespiegelt, hat er nochmal in Ukrainisch, steck ihn doch einfach in den Arsch zurückgegeben. Das kam dann auf Deutsch auch so raus. Und ich habe gesagt, oh sorry. Und habe ihr dann gezeigt, wo sie ihn hinlegen soll und dass sie sich den Ball in den Arsch stecken soll.
Ja.
Aber das waren so typische und gab es auch andere noch. Aber wo ich gedacht habe, wow, selbst mit der modernsten Technik, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, kann es mitunter auch zu Missverständnissen kommen. Selbst wenn man die gleiche Sprache spricht, oder?
Also manchmal ist das ja einfach nur ein Hörding, dass man was anderes versteht, weil vielleicht jemand nicht deutlich spricht, weil man schlecht hört irgendwas.
Also dass man aneinander vorbeiredet.
Ja, genau. Ich habe ein Beispiel, als meine Ausbildung begonnen hat, gab es so eine, also ich habe bei Continental Werkzeugmacher gelernt, damals war es noch Siemens. Und da war so eine Einführungsveranstaltung, da war der ganz große Chef da und alle Lehrlinge und es waren wirklich Haufen Leute in so einem Raum. Und dann war die Frage, es ging um eine Arbeitsschutzbelehrung, hat jemand einen Herzschrittmacher? Und ich habe aber verstanden, wird jemand Werkzeugmacher? Klingt ja auch ähnlich.
Ja, ja.
Und ich saß relativ weit hinten und habe mich ganz stolz gemeldet in diesem Raum. Und es haben sich wirklich dann 100 Leute umgedreht. Ja. Und selbst der Chef, der gerade...
Beileid zugesprochen, so jung.
Ja, genau. Und dann vorne hat jemand gesagt, in dem Alter schon. Und da müssen wir gucken wegen den Maschinen. Und ich habe es gar nicht erst gecheckt. Und dann hat jemand gesagt, na, aber in dem Alter schon Herzschrittmacher, wie lang denn? Da habe ich gesagt, nee, nicht Herzschrittmacher, ich wäre Werkzeugmacher. Und dann hat es sich aufgeklärt, war ein peinlicher Moment, aber ja, was so ein Missverständnis auslösen kann.
Ich hatte vergessen vorhin, sorry, dass ich dir jetzt dazwischen grätsche, aber ja, ich kann auch noch ein bisschen Spanisch. Also sonst hätte es ja gar keinen Sinn ergeben, zu beginnen mit dem Spanischen.
Ja, das
also ich mache Duolingo jetzt seit 330 Tagen, glaube ich, oder 331, irgendwas in die Richtung.
Sagt dein Streak?
Sagt mein Streak. Zum Glück habe ich immer welche auf Eis, weil ich es regelmäßig auch vergesse. Aber ich habe eben schon fast ein Jahr das jetzt gemacht, weil ich tatsächlich so spanische Sommerhits so geil finde und irgendwie die Sprache geil finde. Und da habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, das einfach mal zu lernen. Und das hat es natürlich nochmal befeuert, als wir diesen das kolumbianische Kind kriegen sollten. Und jetzt ziehe ich halt irgendwie noch durch. Aber oftmals ist es so, ich merke das abends dann im Bett, scheiße, du hast halt noch nicht Spanisch gelernt. Und dann kannst du bei Wörter wiederholen, bist du halt in einer Minute durch und kommst aber nicht so richtig voran. Also ich stecke zurzeit bitte auf der Stelle.
Also du kämst noch nicht quer durch Spanien?
Ich käme noch nicht quer durch Spanien.
Gut, ich hätte noch eine Frage an dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, lieber alle Sprachen verstehen oder alle Sprachen sprechen, was würdest du lieber machen? Also du kannst nur eins von beiden. Wenn du alle sprechen kannst, verstehst du sie nicht.
Ja, dann würde ich sagen, alle Sprachen verstehen, weil ansonsten gibt es ja gar keinen Sinn. Ach oh ja, es würde schon Sinn geben, dass ich den Leuten all das sagen könnte, was ich ihnen unbedingt sagen will, aber ich könnte ihre Antworten einfach nicht verstehen.
Es ist rum wie num komisch.
Es ist rum wie num eigentlich Rotz. Wobei, ja, nee, sprechen. Also ich fände es besser, wenn ich dann alle sprechen würde. Gerade im Urlaub, da kannst du dann fragen, nee, du...
Du kannst dein Eis zum Beispiel bestellen.
Ja gut,
in der Landessprache.
Aber wenn er dann nachfragt, hier dann mit Streusel, ohne Streusel, dann fliegende Rehe, dann verstehe ich gar nichts mehr. Also ich glaube, das ist einfach Rotz. Ich sag mal, ich würde es verstehen. Das wäre vielleicht cool.
Ich denke, es wäre manchmal auch spannend. Also ich habe das gerade schon beim Dönermann gedacht oder wenn man beim Barber sitzt und kriegt die Haare geschnitten und die reden miteinander, würde ich manchmal schon gerne verstehen, was die da gerade reden. Das wäre bestimmt spannend. Reden oder antworten kann man auch nonverbal. Man kann den Kopf schütteln oder irgendwas zeigen. Aber wenn man nichts versteht, versteht man halt nichts. Gut, kommen wir zum Text.
Ja, bevor wir jetzt unseren Text für heute lesen, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir heute wieder in deinem Wort lesen dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns offene Ohren und ein offenes Herz gibst, dass wir es verstehen und dass jeder von uns und vor allem auch die Zuhörer einfach was mitnehmen können. Amen.
Amen.
Ja, die Geschichte heute steht in Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Ich lese uns vor. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen, und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Sprache von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßen Wein.
Vielen Dank. Das war ja heute gar nicht leicht, den Text zu lesen mit diesen ganzen Ländernamen. Aber
ja, ich habe vorher ein bisschen geübt und ich musste auch nicht in Spanisch oder dergleichen machen.
Naja, aber es war ja trotzdem nicht ganz einfach.
Du hättest höchstens nochmal in Altgriechisch vorlesen können.
Das ja, das übe ich vielleicht mal bis zum nächsten Mal. Ja, ich steige mal ein mit meinem ersten Punkt. Ich bin tatsächlich gleich an dem ersten Vers hängen geblieben. Dort steht, als der Pfingsttag gekommen war. Und ich finde es so genial, weil für mich zeigt sich bei diesen ganzen Festen, dass das Alte Testament im Neuen Testament so eine Erfüllung findet. Also ganz oft ist es ja, oder ist das Argument, das Alte Testament, da war so ein zorniger Gott und dann hat er gemerkt, das war irgendwie Quatsch. Und dann kommt das Neue Testament und Gott ist ganz anders und bereut seine Fehler und macht nochmal alles neu. Aber das ist Käse, es gibt einen absoluten Zusammenhang und das fasziniert mich auch immer wieder. Das habe ich in der ganz ersten Folge schon mal gesagt, dass mich das so an der Bibel fasziniert. Und ich finde, hier zeigt sich das nochmal so. Pfingsten kommt ja von dem Wort 50 Tage nach oder kommt von 50, von der Zahl, und darum, weil es 50 Tage nach Pessach oder bei uns nach Ostern gefeiert wird. Und das jüdische Fest, was zu dem Zeitpunkt gefeiert wurde und wird, ist Shavuot. Und das ist ein Fest, da wird einmal die erste Gabe der Ernte Gott gegeben. Und man denkt aber auch daran, dass Gott das Gesetz gegeben hat, damals am Sinai, und dass quasi dadurch das Volk Israel so eine Grundlage hat. Also mit den 10 Geboten, mit der Tora, gibt es eigentlich erst Volk Gottes. Das ist quasi so eine Gründung. Und die Parallelen von diesen beiden Geschichten sind absolut genial. Also zweimal zeigt sich die Gegenwart Gottes, zweimal sogar durch Wunder, durch Feuer und Sturm, einmal am Sinai und jetzt hier an Pfingsten in Jerusalem. Zweimal war auch das Ziel eigentlich das gleiche, nämlich dass Gott sein Volk ausrüsten will. Also er wollte die Juden damals ausrüsten mit Geboten, dass ihr Leben gelingt. Und er will uns heute und die Christen damals, die ersten Christen, mit dem Heiligen Geist ausrüsten, dass sie einfach in Fahrt kommen. Weil vorher war es ja noch ein bisschen, die haben gewartet, wussten nicht so richtig, was passiert. Und Jesus hat ja auch gesagt, wartet. Aber mit der Ausrüstung vom Heiligen Geist geht's los. Es gibt quasi eine Ordnung, die wurde halt im Alten Testament auf Stein geschrieben und im Neuen Testament steht, sie wird in unsere Herzen geschrieben. Also ja. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und ich finde es genial, diese Parallelen. Und wie gesagt, es gründet einmal das jüdische Volk am Sinai und es gründet eben hier die christliche Gemeinde. Also Pfingsten wird ja auch als der Geburtstag der Kirche irgendwie beschrieben. Und auch noch dieses Erntefest, finde ich, hat eine geile Parallele. Nämlich die erste Gabe wurde damals gegeben und danach hat die Ernte begonnen, die eigentliche Ernte. Und auch hier ist es ja so, Gott gibt seinen ersten und einzigen Sohn und danach, also nach Pfingsten, beginnt aber die Ernte. Es kommen dann schon kurz darauf viele tausend Menschen zum Glauben und die Menschen, die alle hier zu diesem Fest sind, also wieder ist es ein jüdisches Fest, wo Menschen von überall kommen, das hast du ja gerade gelesen, und die hören das Evangelium und gehen damit in ihre Orte. Also viele gehen ja auch davon aus, dass schon bevor Paulus und manche von den Orten kamen, es schon Gemeinden gab. Also Paulus hat nicht jede von den Gemeinden, wo er war, gegründet, sondern manches ist schon davon ausgegangen, dass hier bei diesem Fest, bei diesem Shavuot-Fest, Menschen zum Glauben gekommen sind und sind in ihre Orte gegangen und haben dort weiter missioniert und evangelisiert. Und das ist spannend. Und noch eine Parallele, ich könnte mich in Rage reden.
Wahnsinn, du bist ja vorbereitet heute, einwandfrei.
Nee, aber das ist wirklich, da geht mein Herz auf. Turmbau von Babel steht ziemlich am Anfang von der Bibel. Und da geht es ja darum, die Menschen wollen zu Gott. Sie wollen sein wie Gott. Und die, die Konsequenz davon ist, Gott sagt, ich zerstreue euch, ich zerstreue die Sprachen, ihr schafft es niemals. Also dort steht, Gott kommt runter zu den Menschen.
So lehnen wir der Tor.
Genau.
Das steht doch so mehrfach sogar. Ja, ja. Er musste hinuntersteigen, um dieses mickrige Türmchen, was die Menschen da zustande gebracht haben, anzuschauen.
Hier passiert eigentlich genau das Gegenteil. Damals wollten die Menschen zu Gott oder sein wie er. Hier wird Gott wie die Menschen und kommt zu ihnen, macht sich klein und stirbt am Kreuz, wird menschlich bis in den Tod hinein, um den Menschen zu begegnen. Und die Sprachen, es kommt wieder eine Einheit. Also damals wurde verstreut und jetzt kommt eine Einheit in Jesus, kommen die Menschen zusammen. Und das passiert hier sogar ganz praktisch, dass sie alle das Evangelium in ihrer Sprache verstehen. Und das hatten wir ja auch vorhin schon in der Einleitung. Sprache ist ja auch was irgendwie vereint. Also ja. Ich weiß es noch damals in Israel, wenn du ständig eine andere Sprache sprichst und es kommen halt deutsche Gäste, das tat manchmal richtig gut, Deutsch zu reden, weil man sich dann so, es ist weniger anstrengend und man fühlt sich irgendwie zu Hause, wenn Menschen die gleiche Sprache sprechen. Es gibt doch heute, habe ich gesehen, so einen Influencer, der durch die Städte rennt und Leute mal anquatscht, wo sie herkommen und halt übelst viele Sprachen kann und dann mit den Leuten so ein paar Floskeln in ihrer Sprache wechselt. Und dann freuen die sich immer. Also das löst, glaube ich, immer eine Freude aus, wenn man jemanden in seiner Heimatsprache sprechen hört.
Ja, ich bin auch gleich am Anfang hängen geblieben, bei dem sie hocken zusammen, also die Jünger, oder man geht ja davon aus, dass es ungefähr 120 Leute waren, treffen sich an einem Ort und warten. Und ich habe so gedacht, warum warten die? Also auf was warten die? Also du hast vorhin gesagt, 50 Tage nach Ostern und es ist faktisch für Gemeinde noch nichts passiert. Die sitzen einfach dort, obwohl die ja die Ausbildung von Jesus mitgemacht haben. Also sie wurden ja dreieinhalb Jahre hat Jesus sozusagen seine Jünger ausgebildet. Die wussten alles über was Glauben betraf, die religiösen Dinge. Sie wussten, wie man Wunder tut, wie Dämonen ausgetrieben werden. Also sie kannten sich aus. Sie hätten ja schon rausgehen können und sprechen. Und ich habe so gedacht, spannend, dass sie das hier noch nicht getan haben. Und mir kam dann so ein Bild, ist vielleicht weit hergeholt, aber mir hat es tatsächlich geholfen, Thema Autofahren, tanken und fahren. Und wenn man die Frage stellen würde, was ist denn eigentlich wichtiger, tanken oder fahren, würde man wahrscheinlich angesichts der Preise heute sagen, naja, das Fahren ist wichtiger, aber Fakt ist eben auch, ohne tanken nicht fahren. Und für mich ist die Situation der Jünger hier wie so ein Warten auf Sprit. Also die wissen zwar alles, die haben sozusagen im Übertragenen eine geile Karre, aber da ist kein Tropfen Sprit drin, die haben keinen Antrieb, die haben den fehlt der Geist. Und ich fand das ganz spannend, dass sie am Englischen Spirit und Sprit denselben Wortursprung haben, nämlich Spiritus aus dem Lateinischen, was so viel bedeutet wie Atem, Hauch, Geist. Also denen hat der Sprit gefehlt.
Naja.
Und dann kommt plötzlich der Heilige Geist in die Situation hinein und es verändert sich alles. Und zwar heißt es hier im Vers 4, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen. Also in dem Moment, wo der Geist Gottes in ihr Leben kam, konnten sie nicht anders, als darüber zu reden und davon zu sprechen. Und ich habe so gedacht, das ist so ähnlich, wie wenn ein Kind geboren wird. Ne? Das Erste, was das Kind tut, ist schreien. Es fängt plötzlich an zu atmen. Das gehört irgendwie dazu. Und die Gemeinde Gottes, in dem Moment, wo sie den Heiligen Geist erhält, erfüllt wird, kann sie nicht anders, als von Gott zu erzählen. Und das finde ich irgendwie genial. Und ich habe mich dann gleichzeitig gefragt, wie ist denn das heute bei uns? Wir wissen so viel, was Glauben betrifft. Also wir haben ein gutes Wissen oftmals. Wir treffen uns in Gottesdiensten, dies und das. Aber wie sieht es eigentlich am Montag aus? Auf Arbeit, in der Schule? Erzählen wir eigentlich von dem, was unser Glaube ist, was unsere Hoffnung ist? Geben wir davon weiter? Oder fehlt uns an vielen Stellen auch dieser Sprit?
Ja.
Also was mir nochmal so deutlich geworden ist, um das zu bündeln, du kannst unglaublich viel über Jesus wissen. Du kannst vielleicht sogar jede Woche in den Gottesdienst gehen. Du kannst irgendein gereimtes Tischgebet vorm Essen sprechen. Wenn du den Sprit nie hast, den Geist Gottes, dann nützt es dir alles nichts. Dann ist dein Leben oder dein Glauben allenfalls eine religiöse Seifenkiste. Na, die kann den Berg runterrollen, aber mehr kann so eine religiöse Seifenkiste nicht, selbst wenn da die schönsten Bibelsprüche an der Seite dran stehen, sondern du brauchst oder wir brauchen den Geist Gottes. Und mit diesem Geist haben wir Antrieb und Bock, nach draußen zu gehen und von dem zu erzählen, was unsere Hoffnung trägt.
Das sieht man ja auch bei den Jüngern. Also die sind ja zum Teil, Petrus ist ja wieder fischen gegangen, nachdem Jesus tot war. Also der ist erstmal, obwohl er so viel Krasses mit Jesus erlebt hat, zurück in sein altes Leben. Und erst der Heilige Geist hat ihn wirklich verändert, obwohl er 3 Jahre intensiv Bibelschule bei Jesus hatte.
Ja, genau so ist es. Ja, das war mein erster Punkt.
Ich glaube, mein zweiter knüpft da an, ich bin auch an dem Vers 4 nochmal hängen geblieben, dass sie dort erfüllt wurden. Und ich würde mal den Punkt nennen, dass Pfingsten das Ziel des Evangeliums ist. Also ich glaube, ganz oft ist dieses Denken bei uns Christen drin, dass es eigentlich um das geht, was an Ostern passiert. Und es ist ja auch super wichtig, Jesus stirbt am Kreuz für unsere Schuld und er wird von den Toten auferweckt. Das ist super wichtig und sehr zentral, aber ich denke, dort hört es bei vielen auf. Aber es hört in der Bibel eben nicht auf, sondern dann kommt Pfingsten, dann werden die Leute on fire gesetzt vom Heiligen Geist, dann entsteht Gemeinde und ab der Apostelgeschichte, die ganzen Briefe, also alles, was danach noch kommt, ist ja alles nach Pfingsten. Also Jesu Wirken als Mensch hört auf, aber Jesus wirkt durch ganz viele Leute weiter. Und er sagt ja auch einmal, ihr werdet Größeres tun. Und ich glaube nicht, dass das meint krassere Wunder, sondern das meint in einem größeren Umfeld, weil durch den Heiligen Geist multipliziert sich Jesus in ganz viele Orte und Menschen hinein. Und da, wo wir sind mit dem Heiligen Geist erfüllt, da ist auf einmal Jesus gegenwärtig. Es ist ja auch so symbolisch, dass am Karfreitag, als Jesus stirbt, der Vorhang zerreißt, wo das Allerheiligste war im Tempel, und da steht keine Bundeslade mehr. Also der Raum ist leer. Gottes Gegenwart ist eben nicht mehr in dieser Kiste hinter einem Vorhang, sondern Gottes Gegenwart ist jetzt dort, wo der Heilige Geist ist. Und das heißt, wir sind quasi so Bundeslade 2.0. Wir sind so das Update und Jesus geht durch uns in unsere Klassen, in unsere Arbeitsstellen, in unsere Orte, Nachbarschaften. Und das hat ein übelstes Potenzial. Und darum, denke ich, ist es so wichtig zu wissen, Pfingsten ist das Ziel, nicht Ostern, keine du kommst aus der Hölle Freikarte und du irgendwann mal stirbst, aber es hat mit meinem Leben nichts zu tun, sondern Jesus will uns auch heute mit dem Heiligen Geist erfüllen. Auch heute sind Wunder möglich. Und wenn man mal einfach die Bibel studiert und guckt, was der Heilige Geist alles bewirken soll, dann macht es so viel Sinn, dass wir uns danach ausstrecken. Es ist einmal so was ganz Persönliches, Inneres, dass er uns Trost gibt und Frieden. Aber diese Geschichte zeigt auch, es geht um viel mehr als ein gutes Gefühl, sondern es geht um ein Nach-Außen-Gehen, wie du auch schon gerade gesagt hast.
Ja, genau.
Und ganz vieles davon ist auch so ein Auftrag. Also geht raus und predigt, erklärt den Leuten was, seid gastfreundschaftlich und all das, dazu will uns der Heilige Geist befähigen.
Ich will das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist ja auch eine krasse Vorstellung, die wir Christen haben dürfen, dass der dritte Teil Gottes sozusagen, also der Heilige Geist ist ja auch Gott, darum sagen wir ja, es gibt eine Trinität, es gibt den Vater, es gibt den Sohn, es gibt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist will Wohnung in unserem Leben, in unserem Herzen machen. Also das gibt es in keiner Religion, also das gibt es in keiner Glaubensrichtung, dass Gott selber in deinem Herzen Wohnung machen will. Und was das bedeutet, dass egal wo du bist, egal wie dir es geht, du kannst jederzeit zu Gott sprechen, zu Gott beten und er hört dich, weil er dir so nahe ist, weil er dir näher ist als alle Menschen, die dich umgeben, ne? Also näher als deine Freunde, näher als deine Familienmitglieder. Gott wohnt in dir. Also der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das ganze Universum da rausgeballert hat, der für dich am Kreuz gestorben ist, für den ganzen Mist, den du in deinem Leben immer wieder verzapfst, der wohnt jetzt sogar in dir. Also ich habe das manchmal in der jungen Gemeinde so dargestellt, dass früher gab es ja in Zeiten des Kalten Krieges, hatte man so ein rotes Telefon. Also der Präsident von Amerika hatte ein rotes Telefon auf seinen Tisch, auf seinen Bürotisch. Und der russische Präsident hatte so ein, oder der sowjetische Präsident hatte so ein rotes Telefon. Und wenn das geklingelt hat, wusstest du, da ist einer der mächtigsten Männer der Welt dran, sozusagen. Ja. Eben jeweils der andere sozusagen. Und da bist du auf jeden Fall rangegangen. Wir heute dürfen durch den Heiligen Geist wissen, wir haben ein rotes Telefon in unserem Herzen zum Schöpfer dieser Welt, zum Schöpfer des Universums. Und wie selten nutzen wir es?
Ja.
Also sprechen wir zu ihm, wenn es uns schlecht geht? Suchen wir Trost bei ihm? Suchen wir Hilfe bei ihm? Also wir versuchen meistens selber erst irgendwie rumzuwurschteln und selber die Dinge zu klären. Und dabei wissen wir seit Pfingsten, und darum ist das so ein geniales Fest, wissen wir, Gott wohnt in dir.
Und was es auch für Potenzial ist, ne? Also zu wissen, der Heilige Geist ist in mir und will durch mich wirken. Also hier sagen die ja auch, das sind doch nur Leute von Galiläa. Warum können die das? Das ist ja so ein bisschen abwertend, wie das sind vom Dorf.
Ja, irgendwelche Dorftrottel aus Galiläa.
Und vielleicht denkt man das ja manchmal selber über sich. Ich bin auch nur so ein Dorftrottel. Was kann ich eigentlich? Aber das sind halt nicht nur wir, sondern Gott in uns. Und dadurch haben wir das gleiche Potenzial wie die Jünger damals. Und darum sagt Gott auch, das hört nicht auf. Auch heute werden Kranke gesund. Auch heute wird Evangelium gepredigt. Auch heute ist Gott spürbar und erlebbar durch euch, durch uns.
Ja, danke schön für deinen zweiten Punkt. Mein zweiter Punkt ist im Prinzip dieses Bild, wie es ja beschrieben wird, und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und ich habe so gedacht, dieses Bild des Feuers, das hat mich nochmal so angesprochen, dass sozusagen Gott denen, die zu ihm gehören, ein Stück weit Feuer unter den Arsch macht. Also sie sitzen vorher ängstlich in ihrer Bude und warten einfach.
Fischen wieder
oder haben die Türen geschlossen, halten sich fern von dieser Welt da draußen. Auch ich könnte mir durchaus vorstellen, dass verschiedene Ängste da auch mitgeschwungen sind. Ne? Was machen die mit uns? Ne? Wir haben das ja direkt nach der Kreuzigung auch erlebt, wie Petrus dreimal Jesus verleugnet und auch andere Jünger Schwierigkeiten haben, so offen zu ihrem Glauben zu stehen. Und in diesem Moment, in diesem Ereignis macht der Heilige Geist den Jüngern Feuer unterm Arsch und sie gehen nach draußen. Sie brennen wirklich plötzlich für ihren Glauben. Und das wünsche ich mir auch heute, dass wir als Christen so für den Glauben brennen und dass wir nach draußen gehen und dass wir zu den Menschen gehen, die ihn nicht kennen und begeistert davon erzählen. So, dass es mein Gegenüber auch versteht. Das ist ja auch dieser Punkt. Ne? Sie sprechen ja unsere Muttersprache. Also da steckt ja auch der Gedanke dahinter, dass wir Glauben ganz lebensnah auch den anderen mitgeben. Dass es nie irgendwas Verrücktes und Kompliziertes und Hochtheologisches ist, sondern das Evangelium eigentlich so einfach ist. Gott kommt in diese Welt, stirbt für das, was wir eigentlich verdient hätten, für unsere Schuld. Und wir dürfen, wenn wir das für uns annehmen, zu Gott kommen. Und es ist eigentlich so eine einfache Botschaft und wir dürfen sie sozusagen lebensnah in unserem Umfeld verkündigen. Und dazu mache ich ja allen Zuhörern Mut, hinauszugehen, keine Angst zu haben, sich neben Zimmer einzuschließen, nicht irgendwie junge Gemeinde oder Gottesdienst als religiösen Ort und danach kommt meine unreligiöse Woche, so diese Trennung, das eine drin, das andere draußen, sondern dass du auch am Montag von deinem Glauben erzählst und auch am Dienstag und auch am Freitag und am Samstag, wo auch immer du hinkommst, nicht irgendwie penetrant, sondern lebensnah dort, wo es deine Mitschüler, deine Arbeitskollegen brauchen. Und dieses Feuer wünsche ich uns allen.
Dass der Heilige Geist nicht nur was für den Sonntag ist, zeigt ja auch, für was er alles da ist. Also es gibt ja zum Beispiel Galater 5, die Früchte des Geistes. Da geht es eigentlich darum, dass der Heilige Geist unseren Charakter formen will. Er will uns geduldiger und freundlicher und so machen. Das ist ja nichts, was Sonntag im Gottesdienst gebraucht wird, sondern in der Woche beim nervigen Klassenkameraden oder wenn die Eltern wieder mal auf die Nerven gehen oder was auch immer. Also das ist was unser ganzes Leben bestimmen soll und will.
Genau. Und eine wichtige Eigenschaft, die der Geist Gottes eben auch gibt, er nimmt Menschen furcht. Ich glaube, das ist ja aktuell das größte Problem, warum wir eben nicht wie die Jünger da rausgehen und von unserem Glauben erzählen, sondern dass wir oftmals den Gedanken haben, was denkt denn mein Nachbar? Was denkt denn mein Klassenkamerad?
Ja.
Was denken die, wenn ich jetzt anfange, irgendwas Christliches zu erzählen oder dass ich ja für ihre Probleme beten könnte oder was auch immer, dass wir so Menschenfurcht haben. Und man merkt ja in diesem Ereignis, die hatten am Anfang Menschenfurcht. Die waren in ihrem Raum eingeschlossen, sie bekommen den Geist und sie haben plötzlich keine Menschenfurcht und gehen raus. Und wenn man weiterliest, sozusagen im Neuen Testament, in den Briefen, sind sogar bereit, für ihren Glauben zu sterben. Also nicht nur zu leiden und irgendwie komisch angeguckt zu werden oder wie hier im Text, die sind wohl besoffen oder so, sondern die sind sogar bereit, für diesen Glauben zu sterben, weil die so ein Feuer haben.
Ja.
Und das wünsche ich uns eigentlich.
Ich denke manchmal, man redet oft so begeistert über Sachen, die völlig belanglos sind. Also ich weiß nicht,
letzter Netflix-Film
Influencer. Ich war zum Beispiel immer in so einer Kneipe, wo ich im Studium gewohnt habe. Und dort war ich oft der einzige Dortmund-Fan. Ich fahre da zum DFB-Pokalfinale Dortmund-Bayern. Und ich habe bei jedem Tor übelst gejubelt. Gefühlt waren alle anderen Bayern-Fans. Also war mir scheißegal in dem Moment, weil ich für meinen Verein gejubelt habe. Und da denke ich, für das ist es mir wert, dort vielleicht zu riskieren, sogar auf die Fresse zu kriegen von so einem besoffenen Bayern-Fan. Aber dort stehe ich zu meinem Verein und so oft habe ich nicht den Arsch in der Hose, zu meinem Glauben zu stehen und denke viel zu sehr drüber nach, was werden andere denken.
Ja, super. Kommen wir zu unseren Nuggets, würde ich vorschlagen. Was hast denn du für ein Nugget?
Genau, ich würde meinen zweiten Punkt nochmal wiederholen, als Nugget formulieren. Hör nicht bei Ostern auf zu glauben. Also dein Glaube ist nicht eine du kommst aus der Hölle Freikarte, sondern das ist was hier und heute dein Leben erfüllen will. Und ich mache dir Mut, lese mal in der Bibel konkret mit diesem Blick, was will der Heilige Geist bei mir tun? Und das sind so coole Sachen wie Wunder, aber das ist auch so was ganz Bodenständiges, wie er will erklären, was Gottes Wort ist oder er will dir zeigen, wo Schuld in deinem Leben ist. Er will dich dankbarer und freundlicher machen. Und ich denke, da haben wir alle wahnsinnig viel Luft nach oben. Darum lest mal in der Bibel, was der Heilige Geist tun will und dann streckt euch danach aus. Bittet Gott darum, sagt, ich will mehr davon.
Weil das trösten, ist das. Trösten vor allem. Das ist, er wird ja auch Tröster genannt, ne? Also wenn du vielleicht gerade einen Moment bist, wo du merkst, dass du bist einfach zerknirscht oder das macht dich gerade traurig oder keine Ahnung, was du aktuell erleben musst oder erlebt hast, vom Geist Gottes wird gesagt, er will Tröster sein.
Ja.
Und wirklich ein Trost. Nicht so Kopf hoch, es wird schon wieder. So nach dem Motto, ich habe zwar auch keine bessere Lösung oder wie auch immer, sondern der Geist Gottes will Tröster sein und wirklich einen Trost bringen.
Und nicht erst, es wird irgendwann mal gut, wenn du tot bist im Himmel, sondern hier und heute.
Mein Nugget ist tatsächlich dieses Feuer, nach draußen zu gehen. Also ich will dich motivieren, dass du dir in der nächsten Woche bewusst mal vornimmst, mal einer Person von deinem Glauben zu erzählen, von der du weißt, dass sie nicht an Jesus glaubt. Dass du dir mal eine vornimmst. Vielleicht macht es sogar Sinn, für die Person erstmal zu beten, sie erstmal Gott hinzulegen, zu sagen, ey, veränder du dort das Herz und gib mir vor allem den Mut, in der richtigen Moment das Richtige zu sagen und anzusprechen. Also lebe und steh zu deinem Glauben und probier das vielleicht nächste Woche mal ganz konkret aus, dass du einer Person von deinem Glauben erzählst.
Cooler Punkt, vielen Dank. Dann bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Licht.